ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, was ich so plane, wo ich auftrete, welche Podcast-Folgen kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen, meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über einen Button auf meiner Startseite. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr über eure Zuschriften, über euer Feedback, auch über eure Themenwünsche. Ich freue mich auch sehr, dass dieser Podcast ja immer wieder auch in Charts auftaucht, in den deutschsprachigen Ländern. Aber nicht nur das, sondern wir sind auch schon in Island, Nepal gewesen. Und das finde ich wirklich ganz, ganz großartig, wer auch immer das dort hört. Ganz liebe Grüße dorthin. Und heute habe ich als Gast die Komponistin Judith Wagert. Nun also das Gespräch mit Judith Wagert.
Hallo liebe Judith Wagert, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Grüß dich, danke, danke.
Und ich nehme an, du bist gerade in Wien, oder?
Ich sitze in Wien, genau, und ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
Genau. Ja, ich möchte von dir sehr gerne wissen, wie bist du überhaupt zu dieser neuen experimentellen Musik gekommen?
Ja, das war ein langer Weg. Ich überlege mir das auch immer wieder. Ich meine, es ist schon selbstverständlich, dass ich da bin und das ist mein Zuhause, obwohl ich mich schon als bilinguale Komponistin betrachte. Aber der Anfang war eigentlich ungewollt. Also ich meine, als kleines Kind sagt man wohl nicht, ich möchte neue Musik komponieren oder so, sondern da sagt man einfach nur, oh, das ist ein Pianino, das gefällt mir, ich will das. Und dann bin ich halt so in die Musikschule gekommen und habe Klavier gelernt und dann, es ist einfach so passiert, ne? Also den Weg dorthin haben meine Lehrerinnen gezeigt und da bin ich jetzt halt am ehesten ausgebildet. Das heißt, ich fühle mich hier sehr, sehr zu Hause. Aber in Wien, also mein Zweitstudium war halt in Wien an der MDW und da habe ich irgendwie auch angefangen, Medienkomposition zu studieren, einfach nur als Abwechslung oder Erweiterung. Und da habe ich nie gedacht, dass das aus mir dann auch noch eine Filmkomponistin wird. Und das ist aber doch geworden. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Ja, du hast viele Schwerpunkte. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, du bist erstmal mit dem Klavier an die Hochschule und dann hat die Komposition bei dir angeklopft und du dachtest, oh ja, kann ich auch, oder?
Ja, na, Klavierüben ist schon fürchterlich langweilig und es war immer viel spannender zu improvisieren und wenn man da improvisiert, dann schreibt man das auch und ja, also so das mit den Stücken, mit den Komponieren, das ging dann eigentlich ganz bald Hand in Hand, also meine erste Kompositionen habe ich noch als kleines Kind niedergeschrieben. Ja, also keine Ahnung, das war alles relativ flüssig, ohne viel nachzudenken.
Und du bist ja in Ungarn geboren, richtig?
Bin in Ungarn geboren, genau.
Und hast du da auch studiert oder bist du gleich nach Wien oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, in Ungarn war das damals noch sehr stark, aber jetzt auch noch, dass man eine Musikausbildung schon als Kleinkind beginnt und das institutionell und wirklich sehr intensiv. Ich kann das ungefähr so vergleichen, also in Ungarn damals zumindest, also ich war mit 14 in Ungarn, oder sagen wir mal so, mit 18 war ich ungefähr so weit ausgebildet in allen musikalischen Fächern wie ein Bachelor-Diplom-Prüfung in Österreich oder Deutschland. So gesehen könnte man auch sagen, dass meine erste musikalische Ausbildung in Ungarn passierte, damit Mit 20 bin ich nach Wien gekommen und dann habe ich jahrelang parallel studiert in der Musikuniversität in Budapest und in der Musikuniversität in Wien. Also es war auch so ein Doppel-, Dreifach-, Fünffachstudium teilweise mit den vielen Studiengängen. Ja, so wie ich halt bin, also ein bisschen ungarisch, ein bisschen österreichisch und dann noch alles Mögliche, was man so halt in der Welt dazu sieht und auffängt und ja. Mischmasch.
Es klingt ja auch so, ja, dass diese Ausbildung, die du in Ungarn genossen hast, wahrscheinlich sehr, sehr fundiert ist oder vielleicht auch fundierter als, keine Ahnung, was ich jetzt hier vielleicht in Deutschland erlebt habe oder was wir hier erleben. Würdest du sagen, dass das so ist, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Es ist nicht nur, dass es sehr, sehr früh beginnt und total intensiv ist. Also wirklich, ich war 5, wie es angefangen hat, wöchentlich 2-mal Gehörbildungunterricht und Klavier und dann Musiktheorie und alles Mögliche. Also es ist wirklich sehr intensiv, aber es ist auch sehr traditionsbewusst. Also diese ganze Kodály-Methode, womit ich ja Musik gelernt habe, beruht einerseits sehr stark auf meine Volksmusik. Das ist halt quasi meine musikalische Muttersprache. Aber auch sehr stark auf das Verstehen von Tonalität und tonale Zusammenhänge. Und dann im Zuge dessen beginnt man ein paar Jahre später mit Musiktheorie und Harmonielehre und Formenlehre und weiß Gott was. Und das ergibt sich dann auch alles total. Es ist so selbstverständlich. Da wächst man in diese traditionelle tonale Umwelt auf, das versteht man einfach auf Anhieb, aber wirklich so schnell und so tiefgründig, wie ich das sonst bei vielen Studierenden oder Kollegen nicht sehe, die nicht mit dieser Methode gelernt haben. Also einerseits ist es toll, dass wir das haben und dass ich das gelernt habe und andererseits war das dann auch eine ziemlich große Hürde. Das habe ich dann gleich gesehen mit 20. Dass in dem Moment, wo Tonalität aufhört, hört mein Können und Wissen auch auf und dann bin ich absolut verloren. Also das ist dann halt der Nachteil.
Das ist interessant, aber es hat sich ja dann trotzdem eine neue Welt geöffnet und konntest du nicht trotzdem mit den Grundlagen dich auch in der neuen Welt zurechtfinden, oder?
Also dank Wien, ja, und meine Ausbildung in Wien und dann meine andere Erfahrungen in Masterklassen oder Erasmus, hat sich eine neue Welt eröffnet für mich, ja, und ja, meine Erfahrungen und diese Grundlage, die ich mitgenommen habe, hilft teilweise, aber es hindert mich auch teilweise. Also ich werde nie so frei atonal komponieren wahrscheinlich wie viele Kolleginnen von mir, die diese fundierte tonale Grundlage nicht hatten. Die müssen sich ja davon gar nicht lösen oder also gehen schon mal viel mutiger und ja, vielleicht auch einfacher Richtung Geräuschmusik oder weiß Gott was, weil sie nicht so vieles, nicht so reiche Reichtum hinter sich lassen müssen wie ich. Also mich interessiert schon sehr, ob ich für mich sinnvoll diese tonale Musikwelt weiter spinnen kann, obwohl wir jetzt schon wirklich mehr als 100 Jahre diese Welt verlassen haben. Ja, keine Ahnung, wird man sehen.
Aber ich frage mich auch, ob das nicht beides sein kann. Also klar sagst du, ne, kann das es schwieriger machen, dass andere musikalische Räume aufgehen, aber gleichzeitig kann es ja auch sein, das höre ich ja auch so raus, dass das vielleicht auch Teil deiner musikalischen Identität ist und dann muss man das ja auch nicht ablegen. Ne? Und wenn du auch mit Volksliedern groß geworden bist und dadurch wahrscheinlich auch mit Stimme oder hast vielleicht auch selber gern gesungen, ich weiß nicht.
Schon nicht so gut, aber gerne gesungen, ja.
Und ich weiß ja, dass du auch viel für Stimme geschrieben hast, du hast auch große Sachen geschrieben, Musiktheater, Oper. Wie ist es für dich, für die menschliche Stimme zu schreiben? Weil auch das fällt ja manchen Komponistinnen auch sehr, sehr schwer, weil sie ja sagen, ja, das ist emotional und da sind ja Klischees drauf und ich weiß nicht was alles. Aber ist das dann was, wo du glaubst, dass es dir leicht fällt, weil du einen anderen Bezug dazu hast oder wie ist das für dich?
Nein, es fällt mir überhaupt nicht leicht, ganz im Gegenteil. Es ist immer Oh Gott, also wenn ich schon weiß, ich muss wieder, also nicht muss, aber der nächste Auftrag ist mit Stimme, dann habe ich schon extra Angst, wie das sein wird. Ich habe aber nicht Angst vor Gefühle oder so, dass es extra emotional wird, weil das ist, wie ich das empfinde, auch meine Musik immer. Also wenn ich Instrumentalmusik schreibe, spricht und singt meine Musik. Und es geht immer sehr stark um Gefühle. Es ist quasi Achterbahn der Gefühle. Aber wenn dann eine Stimme oder mehrere Stimmen dazukommen, das wird dann plötzlich sehr direkt und konkret. Das ist etwas schwer für mich. Ich bin, glaube ich, sehr stark introvertiert als Person. Und deswegen bin ich ja auch Komponistin geworden und schreibe keine Bücher oder so, ne? Weil ich mich eben halt diese Musiksprache, was nicht so konkret ist, was die Leute nicht so gut sprechen vielleicht, da kann ich mich verstecken. Aber wenn eine Stimme dazu kommt, dann muss ich mich total öffnen. Und da ist auch oft ein Text mit dabei, ne? Dann ist es noch schwieriger für mich. Also da muss ich echt ja, über meine eigenen Schatten springen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne für Stimme komponiere. Also ich habe auch Chorwerke, ich habe auch große Oper, arbeite ich jetzt auch an meiner zweiten Oper, schreibe jetzt gerade ein Lied. Also das ist schon großartig und ich liebe das, aber es ist immer viel aufwühlender für mich als zum Beispiel ein Orchesterwerk.
Das ist interessant, dass du das sagst, dass das irgendwas öffnet, weil du musst es ja nicht singen. Also du stehst ja am Schluss nicht auf der Bühne, das machen dann wir. Und du bist ja eigentlich trotzdem in deinem Kämmerlein, wie wenn du ein Orchesterwerk schreibst. Und trotzdem wühlt dich das mehr auf, oder wie kommt das?
Ja, weil ich stelle mir das so vor, dass das dann Menschen viel mehr packt auf der Bühne. Also wenn ich komponiere, denke ich immer an mein Publikum und ich stelle mir das immer vor, wie das dann ankommen wird, wie meine Musik auf der Bühne wirkt. Und mit Gesang denke ich, dass ich dann gleich 2 Meter näher an meinem Publikum bin. Und das ist dann schon dort, wo die erste Reihe sitzt. Also vielleicht deswegen. Natürlich muss ich nicht auf der Bühne sein. Und damit hätte ich auch kein Problem. Ich bin ja halt ausgebildete Konzertpianistin. Also ich bin wahnsinnig gerne auf der Bühne. Ich habe damit wirklich kein Problem. Aber den Mund aufmachen, damit schon.
Ist auf jeden Fall sehr spannend. Und macht das für dich einen Unterschied, wenn du weißt, für welche Sänger du schreibst?
Ja, ich versuche das immer mitzubedenken. Das macht die Sache allerdings auch nicht einfach für mich. Weil halt so viele unterschiedliche Sängerinnen gerade unterwegs sind und teilweise weiß man wirklich nicht wirklich, wie das dann klingen wird. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber wenn ich es für Bassklarinette komponiere, dann ist es relativ klar, wie das dann interpretiert wird. Die Unterschiede sind nicht so riesig. Aber ein Sopran-Solo-Zyklus, was ich zum Beispiel vor 20 Jahren geschrieben habe, wurde jetzt schon von 5 verschiedenen Sängerinnen aufgeführt. Und das ist jedes Mal ein komplett neues Stück. Angefangen von Stimmen, also was für eine Stimmausbildung im Hintergrund ist oder mit welcher Intention mit welchen Gefühlen man singt, ich weiß es gar nicht. Das ist einfach immer eine ganz neue Welt und ja, damit könnte man aber auch arbeiten natürlich. Also das Lied, was ich jetzt gerade komponiere, ist schon fast fertig. Versuche ich jetzt so zu schreiben, dass ich ein bisschen im Hintergrund trete. Also ich schreibe weniger vor für die Gesangsstimme, lasse mehr Freiheit für Interpretation und dann kann halt zukünftig jede Sängerin daraus das eigene machen.
Und hast du dieses andere Werk, wo du sagst, das haben schon 5 Sängerinnen gesungen und jeder hat es anders gemacht, ist das dann auch irgendwie cool oder denkst du, ups, doch bereichernd oder ist es eher so ein Schock?
Zuerst ist es immer ein Schock. Man hat ja so eine ganz genaue Vorstellung, wie das klingen soll. Und wenn das plötzlich anders klingt, dann habe ich immer Angst. Oh, ich habe das nicht gut gemacht. Das hat nicht geklappt. Das ist nicht so gut. Da muss man ein bisschen Abstand nehmen. So zwei Schritte nach hinten oder Zeit lassen. Und dann das Stück mal, keine Ahnung, 2 Monate später nochmal anhören. Und es kann ja auch passieren, dass die neue Interpretation viel besser ist als das, was ich mir vorgestellt habe. Also man steht manchmal auch viel zu nahe am eigenen Werk.
Ja, ich finde es, ich für mich finde es auch spannend. Also selbst wenn ich jetzt auch in die klassische Literatur zurückgehe und weiß ich nicht, jemanden Cherubino singen höre oder so, ist es ja das Faszinierende, dass jede da ihr eigenes draus macht. Da du ja dann auch viel mit Sängerinnen oder auch anderen Instrumentalistinnen arbeitest, was schätzt du besonders in der Zusammenarbeit mit Interpretinnen?
Also fangen wir lieber dort an, wie ich versuche, mit meinen Musikerinnen zu kommunizieren. Ich versuche, meine Noten so zu schreiben, dass das relativ universal und leicht zu verstehen ist. Sprich, ich bin nicht unbedingt notwendig, also meine Anwesenheit ist nicht notwendig, denke ich mir bei den Proben. Und was ich wirklich schätze, wenn diese Kommunikation funktioniert, also wenn die Interpretinnen sich die Zeit und Mühe nehmen, meine Noten nicht nur oberflächlich zu lesen, sondern wirklich genug Zeit damit zu verbringen. Ich weiß, dass das heutzutage wirklich nicht einfach ist, weil wir kennen halt, wie das ist heutzutage in der zeitgenössischen Musikwelt, also Aufführung, neues Werk, einmal spielen und nächstes Stück und so weiter und so fort. Also dass ein Stück genug Probezeit bekommt und nicht nur einmal gespielt wird, sondern 5-mal, 10-mal, das kommt halt kaum vor. Und das finde ich super schade. Und das ist das aber, was ich mir wünsche und für meine Musik wünsche. Und wenn das passiert, dann schätze ich das besonders. Also wirklich, wenn für mein Stück die Probephase nicht aufhört in dem Moment, wo 90% der Tonhöhen, 80% der richtige Rhythmus erklingen, sondern das ist erst die erste Probe. Und dann fangen wir mal an, über Musik zu reden, über Form, über Stimmbildung, was wollen wir hier ausdrücken und so weiter und so fort. Also diese tiefe Arbeit, was mir selbstverständlich ist, als klassische Konzertpianistin, da versucht man ja die Waldstein-Sonate auch nicht in 3 Wochen zu lernen. Ne? Also wenn ich das sehe, bekomme von meinen Interpretinnen, dann bin ich extrem dankbar. Und dann kommt auch immer was Tolles raus.
Ja, es ist ja, wie du sagst, ne? Wie viel Zeit hat man im Vorfeld und auch, ich meine, die Interpreten sehen das ja in der Regel genauso. Das ist ja dieser Punkt, den du in unserem Betrieb ansprichst, dass das im Moment noch oft so funktioniert und die Gelder gibt es am meisten eher für die Uraufführung und nicht, weil ich was zum 3. Mal singe oder zum 5. Mal. Aber es geht ja den Interpreten genauso. Also wir wollen ja gerne tiefer kommen und ich sage ja auch immer, mir macht es auch dann erst richtig, richtig Spaß. Manchmal gelingt es einem auch schon in der Uraufführung, manchmal erst später, wenn ich wirklich zum Musik machen komme und eben nicht in der Organisation noch quasi festhänge und es funktioniert zwar irgendwie, aber das ist ja noch nicht die Musik.
Ja, aber du hast es richtig gesagt. Du hast 2 Wörter richtig erwähnt. Das ist ein Betrieb, wo Sachen funktionieren müssen. Aber das ist nicht Schuld der Interpretinnen oder so. Das ist halt leider, ja, dieser Betrieb, wo Sachen funktionieren müssen. Ja.
Genau. Aber wir sprechen ja drüber. Vielleicht hören das auch Menschen sich an, die irgendwas unterstützen, bewegen können. Wer weiß das schon. Die neue Musik hat ja häufig auch mit Vorurteilen zu tun. Wie siehst du das? Siehst du das auch so? Oder was tust du, dass das anders ist oder dass eben auch Menschen, ich sage jetzt auch außerhalb unserer schönen Bubble, in Kontakt mit deiner Musik kommen können?
Ich finde es einerseits ja richtig, da gibt es tatsächlich so Problemchen. Andererseits wird es auch viel zu oft erwähnt, also zumindest mal, dass ich damit so oft konfrontiert werde, versuche ich wirklich irgendwie von mir fernzuhalten, weil ich denke, dass ich mich damit nicht so viel beschäftigen möchte, sondern aktiv dagegen arbeiten möchte und das aber nicht so, dass ich meine Musik verändere. Das wäre halt der falsche Weg. Sondern wenn es geht, wenn ich nicht nur als Komponistin angefragt werde, sondern auch gleich als Kuratorin, dann kuratiere ich sehr gerne gemischte Programme. Wie zum Beispiel letztes Jahr war ich Artist of the Year von MIPA Budapest. Das ist halt das größte Konzerthaus in Ungarn und ich durfte halt alle Konzerte, die mit mir zu tun hatten im Jahr, im Saison kuratieren. Und ich habe gesagt, bitte gar kein Konzert. Ich will kein Konzert, wo nur meine Stücke gespielt werden. Das wäre etwas, was ich nicht so gerne hören möchte. Also nicht einmal ich. Und ich denke, dass das Publikum das auch nicht so gerne hören möchte. Natürlich, es ist was anderes, wenn ich halt so ein abendfüllendes Werk habe, dann ja. Aber einfach nur 5 bis 7 Stücke hintereinander von mir anzuhören, das finde ich total langweilig, sondern dann habe ich halt einfach gemischte Programme, also wirklich von Renaissance bis Church Ives war das neueste Stück und dann noch meine, und das war eigentlich ein sehr schöner, großer Bogen. Sowas mag ich wirklich, und ja, ich mache das, wenn es nur geht, dann kuratiere ich solche Konzerte, auch wenn es nicht um meine Musik geht. Also ich arbeite auch als Kuratorin für verschiedene Festivale, und dann schaue ich immer drauf, dass ja, alles Mögliche im Programm ist.
Das ist schön, ja. Und was ich ja auch immer gern wissen möchte, ist, da du ja eine Komponistin bist, wie war das so für dich als Frau? Hast du das Gefühl, es war schwierig, oder hast du dir da auch gar keine Gedanken gemacht? Oder wie würdest du das hier zurückblickend bewerten?
Also ich habe mir da keine Gedanken gemacht, aber mein Umfeld und das wurde mir dann auch gleich am Anfang suggeriert. Also gleich, wie ich 14 war bei der Aufnahmeprüfung im Konservatorium, wurde so gesagt, wow, also so eine tolle, begabte, junge Komponistin hat man einmal alle 100 Jahre. Schade, dass sie eine Frau ist, ne? Wird nichts. Also, dass das schon mal so angefangen hat und dann hört man halt echt oft und okay, ja, du kannst auch sehr gut unterrichten, aber ja, die Professoren, siehst du eh, die sind alle männlich, also was, die wird ja nie Professor und so weiter und so fort. Also das hat mich schon begleitet bis vor kurzem, bis ich dann gedacht habe, ich lasse das einfach nicht zu. Das ist, erstens ändert sich das in manchen Ländern auf der Welt, nicht überall, muss ich auch dazu sagen. Andererseits hilft mir das nicht, wenn ich diese Gedanken zulasse. Mhm. Ich habe genug Jobs, Gott sei Dank. Ich bin so verwöhnt, ich habe mehr Aufträge, als ich komponieren kann. Und wenn ich, also ich glaube, für mich möchte ich mich damit nicht mehr beschäftigen, möchte ich mich nicht damit auseinandersetzen, außer ich komme wirklich in Kuratorenrolle oder als Professorin, also eben diese Gatekeeper-Positionen, die ich jetzt auch habe, wo ich etwas dagegen tun kann, dann schaue ich aktiv drauf, dass ja keine Benachteiligung von Frauen passiert.
Genau, du unterrichtest ja eben auch an der Musikhochschule in Wien. Mhm. Und wie ist das da so? Oder ist das, seid ihr recht ausgewogen, gemischt, auch von den Studierenden? Ist das für die Jungen noch ein Thema, oder sind die da auch schon total cool und sagen, ey, ich bin einfach Komponistin und ich mache mein Ding?
Ich glaube, die jungen Menschen sagen einfach, ich bin eine Komponistin und ich mache mein Ding. Super. Ich hoffe zumindest. Also, und ich hoffe auch, dass wir diese Umgebung dort haben, wo das selbstverständlich ist. Also da müssen wir natürlich auch aufpassen, weil es sind halt so alte Muster, die man irgendwie im Unterbewusstsein mit sich schleppt und ein Halbsatz genügt schon oft, dass das dann halt falsch wirkt. Aber ich denke, gerade in Wien und der MDW, da ist die Stimmung gerade ziemlich, ziemlich offen. Und es geht nicht nur um weiblich-männlich, es geht auch um Herkunft. Weil wir sind auch sehr international, also in einer Klasse, da gibt es selten 2 Studierende aus einem Land. Das ist gut gemischt und das soll auch selbstverständlich sein.
Ja, und wie ist das für dich jetzt als Professorin, deinen Wissensschatz und deine Erfahrungen weiterzugeben?
Toll. Also das ist irgendwie ein Traumberuf. Ich habe schon immer gewusst, dass ich sehr gerne und wahrscheinlich auch gut unterrichten könnte. Und es war mir auch immer klar, dass ich nicht Klavier unterrichten möchte, sondern etwas Kreatives. Also das ist ganz eine andere Art von Unterrichten. Das ist so spannend und wirklich diese jungen Menschen zu begleiten bei Selbstfindung, das ist ein Riesengeschenk. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich lerne auch so viel von meinen Studierenden. Danke dafür. Das hält mich jung, yes. Und ich denke, das wird auch ewig so bleiben. Die andere Seite von diesem Job ist dann auch sehr, sehr schwer und eine große Herausforderung, weil es geht nicht nur um diese Augen und Welten öffnen und junge Leute begleiten, sondern immer wieder nachdenken. Ich muss als Professorin immer wieder nachdenken, was ist diese Gedankengut und Wissensschatz und Grundlagen, was ein junger Komponist unbedingt haben muss, was geht sich aus in 4, 5 Jahren Ausbildung, was ist dieses Paket, womit ich einen jungen Menschen in die Welt lassen kann, das muss ich halt Jahr für Jahr neu überlegen, oder vielleicht nicht Jahr für Jahr, aber alle 3, 4 Jahre mache ich mir schon die Gedanken. Ist der Stoff, ist die Richtung, sind die handwerklichen Sachen, die ich unterrichte, immer noch up to date oder fehlt was und so weiter und so fort. Also ja, aber auch diese Seite ist sehr spannend und macht mir wirklich Spaß. Ja, einfach eine tolle, tolle Sache.
Genau, und jetzt wissen wir ja schon so einiges über dich. Genau, du bist Professorin, du komponierst, du kuratierst und bist sehr, sehr aktiv. Wie kriegst du das alles an so einem Tag unter? Bist du sehr strukturiert? Hast du eine Form von Struktur, Zeitmanagement, oder kannst du uns da irgendwas empfehlen? Wie geht sowas?
Ja, das ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, weil alles, was ich mache, ist eher, es geht um Freiheit und man möchte doch nicht, also ich kann wirklich nicht von 9 bis 11 komponieren, das geht bei mir nicht. Und beim Kuratieren bin ich auch so, dass ich dann halt in den Wald spazieren gehe und nachdenke über das Programm und irgendwann sehe ich, oh Gott, das ist schon 9:30, es ist schon dunkel und ich weiß gar nicht, wo ich bin. Also meine Art zu arbeiten passt nicht in eine Zeitstruktur, aber ich habe vor einigen Jahren nach bitteren Erfahrungen gelernt, dass ein geregeltes Leben notwendig ist. Und ich habe halt so meine Techniken irgendwie entwickelt. Und das ist halt eben so, dass ich versuche, erstens mal diese viele, viele unterschiedliche Jobs, die ich mache, aufzuteilen. Also es gibt Tage, wo ich Komponistin bin und es gibt Tage, wo ich Professorin bin und dann gibt es Tage, wo ich keine von diesen Sachen bin, sondern einfach Privatperson und Hausfrau und weiß Gott was. Ne? Also das hat schon mal sehr gut geklappt und die andere Sache, was ich auch geändert habe vor 7 oder 10 Jahren, dass ich aufgehört habe, in der Nacht zu arbeiten. Weil als junger Mensch und so typische Komponistin, also um 4 oder 5 in der Früh war ich meistens noch beim Komponieren und dann ist der Tag danach auch kaputt und ich weiß nicht. Und ich bin draufgekommen, dass das eigentlich auch in normalen Bürozeiten mehr oder minder geht. Gut, manchmal geht es nicht, wenn man halt Konzerte hat oder ja, jetzt ist auch Abend, wo wir reden, dann ist das so. Aber dann habe ich halt diese Regel eingeführt, wenn ich halt am Wochenende oder Spätabend arbeite, dann nehme ich dafür nächste Woche, keine Ahnung, Mittwoch frei. Und dann bin ich am Mittwoch Hausfrau.
Super, das ist aber toll. Also vor allem, wenn dir das auch gelingt und so. Ich denke da auch immer wieder dran. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich über Sportler gesprochen habe. Und ich finde es immer interessant, dass ja bei Sportlern, also wirklich auch im Hochleistungssport, werden ja diese Regenerationspausen eingeplant. Und bei uns ist es ja oft so, dass manche ja nur am Durchknallen und Durchbrettern sind. Und ich stelle aber auch immer wieder fest, wie du, wenn ich das mir auch nehme, dass ich danach sogar viel produktiver bin oder mir die besten Ideen kommen. Oder ich bin auch so ein Klassiker, wenn ich spazieren gehe, da fallen mir oft dann, platzt irgend so Knoten im Hirn, den ich vorher nicht habe lösen können. Von daher glaube ich, sind auch diese Auszeiten nicht nur, es darf uns ja auch gut gehen und wir haben ja auch Privatleben und so, aber da passiert ja trotzdem was. Also auch wenn man nicht aktiv schreibt, komponiert, Klavier übt, was auch immer, ne?
Ja, genau, das war auch meine Erfahrung. Also nicht nur, dass es mir dann gesundheitlich und als Privatperson besser ging oder meine Beziehung oder was auch immer. Aber komischerweise, nachdem ich diese geregelte Zeiten eingeführt habe, habe ich dann plötzlich auch viel mehr und sagen wir mal so besser komponiert. Weil ich halt nie mehr übermüdet und überdreht und keine Ahnung wie vor meinem Computer gesessen bin und dann dachte ich mir, eigentlich müsste ich jetzt schon seit länger schlafen gehen, aber ich muss das Stück auch noch abgeben und also diese Zeit ist dann wirklich nicht produktiv. Man muss sich die Zeit lassen, dass man sich regeneriert und dass man auch andere Sachen im Kopf hat. Das ist wahnsinnig wichtig und man soll keine Angst davor haben, da verliert man nichts an Produktivität, ganz im Gegenteil.
Und wofür bist du derzeit dankbar?
Ja, Zeit für Zeit. Ich habe ein super schönes, luxuriöses Leben, weil ich außer an manchen, ja gut, manchmal gibt es wirklich Wochen, wo ich laufe und von in der Früh bis Spätabend und da habe ich wirklich kaum Zeit. Aber sonst kann ich mir Zeit nehmen. Ich kann auch, es gibt auch so viele Tage, wo ich meine Zeit selbst einteilen kann. Das finde ich großartig. Es ist ein Riesenluxus. Manchmal ist es so, dass ich aufstehe und denke ich, okay, ich gehe jetzt komponieren, weil ich müsste. Dann arbeite ich mal so eine halbe Stunde und dann komme ich drauf, naja, heute wird das nichts, weil manchmal wird das halt einfach nichts. Ne? Und dann kann ich mir diesen Luxus leisten, dass ich sage, okay, dann heute ist Donnerstag, ich wollte heute komponieren, aber es wird nichts, ich habe heute frei, juhu. Und dafür arbeite ich dann am Samstag oder was auch immer. Das ist so ein Riesenluxus, das haben viele Leute.
Und wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also so einen Namen könnte ich jetzt wirklich nicht auspicken, aber ich hatte so viele tolle Lehrer und Lehrerinnen. Ich habe auch so viele gehabt, aber einige davon waren wirklich großartig. Nicht nur als nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Also die sind auch meine Vorbilder. Und ja, jetzt geht das weiter mit meinen Studierenden. Also meine Studierenden sind auch so inspirierend und toll. Ich weiß nicht, diese Zusammenarbeit, das ja, prägt mich.
Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness? Und wie gelingt dir das?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich ja halt auch angewandte Musik mache oder teilweise sogar Mainstream-Filmmusik. Also in 3 Wochen beginne ich mit einer Tatort-Folge. Und
echt? Wie cool! In Wien? Oder?
Nein, es ist ein Kölner Tatort.
Also ein Kölner Tatort! Bei mir um die Ecke, wie geil! So muss ich sehen.
Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ich sitze dann zu Weihnachten im Studio und mische das. Ja, genau, aber das ist halt so das Ende vom Spektrum. Wenn ich so meine Arbeit irgendwie aufliste, dann ist diese Arbeit eher so eine Auftragsarbeit. Nicht nur, weil, okay, halt Tatort hat so eine bestimmte musikalische Sprache, aber die Genre, die Szenen, die Geschichte muss halt wirklich unterstützt werden und da hat man nicht so viel Freiheit. Und da stellt sich schon die Frage, okay, bin ich das noch? Bin ich da jetzt immer noch authentisch? Sehr spannend. Wobei diese Frage, die stellt sich dann teilweise auch bei neuer Musik, bei total freier Komposition und weiß ich nicht, manchmal bin ich dort auch nicht ganz 100% authentisch. Wenn ich mal was schreibe, weil ich denke, das kommt gut an und dann bereue ich später, weil das einfach nicht, das hätte ich euch nicht schreiben sollen. Ja, damit soll man sich schon ständig auseinandersetzen, denke ich. Und es gelingt nicht immer super. Das ist okay. Man soll nicht so streng zu sich selbst sein. Im Großen und Ganzen, da muss so ein Bogen geben. Sein, wenn man so zurückblickt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sich so zurückblickt. Und dann sieht man halt auch den Weg, den man gegangen ist. Weil hier und jetzt weiß ich nicht genau, wohin ich gehe. Aber wenn ich so 10 Jahre zurückblicke, weiß ich, was für einen Weg gegangen bin. Und wenn ich immer noch sagen kann, okay, ja, das war mein Weg, das war gut so, dann habe ich das geschafft.
Ja, auch eine spannende Sicht, dieser Rückblick. Der Steve Jobs war ja da auch sehr bekannt für, ne? Dieses Connecting the Dots hat er ja dann dieser, ich glaube, Rede in Harvard, weil er ja auch so einen lustigen Werdegang hat, ne? Dass er ja Uni abgebrochen, aber er hatte dann diese Kurse in Kalligraphie und das war dann wiederum dieses Design-Element und ja, wir wissen, was aus diesem Mann geworden ist. Was bedeutet für dich Erfolg?
Es gibt halt Erfolg, die man sieht. Ich bin Composer of the Year beim größten Konzerthaus ever und ich bin Professorin und keine Ahnung. Und es gibt Erfolg, die man nicht sieht, wo ich nur hier zu Hause alleine jetzt zufrieden bin, weil ich nach 5 Tagen endlich diesen Takt geschafft habe und die ist jetzt, okay, ist immer noch nicht gut, aber wenigstens schon mal ganz okay. Weiß ich nicht. Es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig.
Und was treibt dich so an? Was hast du für eine Motivation oder eine Vision?
Was mich antreibt, das ist nicht ganz klar, weil erstens, wie ich am Anfang erzählt habe, es ist alles so passiert. Ja, es war bei mir nie so ein Wendepunkt, wo ich so vieles ausprobiert hätte und dann, keine Ahnung, so wie 20 habe ich die Entscheidung getroffen, doch Musik. Es war immer Musik. Es war immer Komponieren. Also ich weiß nicht, was mich dorthin bewegt. Ich weiß nur, dass mich dorthin etwas sehr stark bewegt, weil ich doch öfter ausprobiert habe, was anderes zu machen, sei es, weil ich neugierig war oder weil ich halt mal als Studentin Geld gebraucht habe. Und dann habe ich ganz andere Sachen gemacht, teilweise auch sehr erfolgreich, die gar nichts mit Musik zu tun hatten oder gar nicht einmal mit Kunst. Und das waren sehr schöne Ausflüge, aber ich bin immer zurückgekommen zur Musik. Keine Ahnung, es ist einfach... Das Komponieren selber macht mir so viel Spaß. Also die Sache selber, ja, die Musik selber. Ich glaube, das ist es. Aber das ist auch etwas, was man noch zu deiner vorigen Frage hinzufügen könnte, wegen authentisch sein. Ja? Also das ist halt einfach ein Gefühl. Wenn ich an einem Stück komponiere, wo ich wirklich ich sein kann, dann habe ich dieses Gefühl, dass ich jetzt am richtigen Ort bin und die richtige Sache mache. Und dann zählt nur das. Nur die Musik. Dieses Gefühl. Das ist so schön und so toll. Und ich glaube, da bin ich echt abhängig, echt so ein Komponier-Junkie.
Das ist ja ziemlich cool, wenn man Komponistin ist oder ein Komponier-Junkie ist. Ich genieße es sehr, mit dir zu sprechen. Wir sind bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich gern von dir wissen, welchen Tipp hast du für junge KünstlerInnen noch für uns parat?
KünstlerInnen oder KomponistInnen?
KünstlerInnen. Es sei denn, du möchtest das irgendwie noch besonders aufteilen, aber...
Ja, also Tipp, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr das macht, das ist eine tolle Sache und urschwer. Das soll man wissen, da muss man einfach immer weitermachen. Also ich denke, in der Kunst, egal was man macht, da gibt's diesen Punkt einfach nicht, wo man ankommt. Wo man sich zur Ruhe setzen kann, wo man sagen kann, jetzt habe ich es geschafft, aber jetzt mache ich nur noch Routine. Nein, das gibt's nicht. Also das muss man schon wissen. Und das wird urschön, die Reise, und das wird teilweise fürchterlich schwer und schier und alles Mögliche. Das muss man ja auch mögen. Also wenn man was Stabiles haben möchte, wo man sich irgendwann mal zur Ruhe setzen kann oder als Routine arbeiten kann, dann hört's auf. Weil Kunst ist auch eine ganz tolle Hobby. Das kann man auch als Hobby super machen. Aber wenn jemand mutig genug ist und bereit ist für diese sehr aufregende und anstrengende Reise, dann willkommen. Das ja, eine tolle Sache.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Judith Wager, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das war ein klasse Gespräch mit dir.
Danke dir, danke.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.